gut, gemeinsam zu beten, bevor die Predigt losgeht. Ja, Herr, danke, dass wir der Andreas jetzt vor dich stellen dürfen. Dass du bei ihm bist, dass du ihn ruhig machst, dass du ihm Klarheit gibst. Klarheit, die von dir kommt, die klar ausspricht, was du zu sagen hast, die uns erreicht in unserer Situation, ja, die uns verändern und die unsere Umwelt dadurch verändern. Ja, sei du bei ihm jetzt. Amen.
Amen. Danke. Ja, wir wollen heute Morgen weitermachen im Buch Amos, Kapitel 2. Und ich lese von Vers 6 bis Vers 16. Amos, Kapitel 2, Vers 6 bis Vers 16. Da spricht Gott durch Amos zum Volk Israel. Ich warte, bis ihr alle Bibeln habt. Dann könnt ihr auch in der Bibel mitlesen, wer möchte. Amos Kapitel 2, Vers 6. Und die Technik wird es auch. Jawohl. So spricht der Herr: Wegen drei und wegen vier Übertretungen von Israel werde ich es nicht abwenden, weil sie den Gerechten um Geld verkaufen und den Armen für ein paar Schuhe, weil sie selbst nach dem Erdenstaub auf den Köpfen der Geringen gierig sind und die Wehrlosen vom Weg stoßen. Weil Vater und Sohn zu derselben jungen Frau gehen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen. Und auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus neben dem Altar und vertrinken Wein von auferlegten Abgaben im Haus ihrer Götter. Und doch habe ich den Amoriter vor ihnen her ausgerottet, der so hoch war wie die Zedern und so stark wie die Eichen. Ich habe oben seine Frucht und unten seine Wurzel vertilgt. Und ich war es, der euch aus dem Land Ägypten heraufgebracht und euch 40 Jahre lang in der Wüste geleitet hat, damit ihr das Land der Amoriter einnehmen konntet. Und ich habe von euren Söhnen Propheten erweckt und Nasiräer von euren jungen Männern. Oder ist es nicht etwa so, ihr Kinder Israel, spricht der Herr. Ihr habt den Nasiräern Wein zu trinken gegeben und den Propheten geboten und gesagt, ihr sollt nicht weissagen. Siehe, ich will das Fortkommen bei euch hindern, wie ein Wagen am Fortkommen gehindert wird, der voller Garben ist. Da wird dem Schnellen das Fliehen vergehen und dem Starken seine Kraft versagen. Und der Held wird sein Leben nicht retten können, und der Bogenschütze wird nicht standhalten, und der Schnellfüßige nicht entkommen, und der Reiter sein Leben nicht retten. Auch wer unter den Helden das tapferste Herz hat, der wird entblößt fliehen, spricht der Herr. Wir haben letzte Woche Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 5 gesehen, wie Gott durch Amos zu den ganzen Nationen um Israel herum spricht. Und jetzt ab Vers 6 mit dem Rest des Buches spricht Amos zum Volk Israel. Das ist das Nordreich. Das ist Teil, Land, Volk Israel war ja geteilt, das Südreich, das Stamm Juda vor allem und dann das Nordreich, die 10 Stämme. Und Amos, der vom Süden kommt, wurde ins Nordreich geschickt, um ja, Israel Gericht und Buße zu verkünden. Und hier im Vers 6 bis Vers 8 fängt Amos an und hält Israel 4 Verfehlungen vor. In Vers 6, weil sie den Gerechten um Geld verkaufen und den Armen für ein paar Schuhe. Hier wird von Sklaverei gesprochen. Die Oberschicht in Israel wahrscheinlich sehr den Armen, den der nichts hat, verkauft, versklavt. Den Gerechten, der sich nur nach Gottes Wort gerichtet hat, der so gelebt hat, wie es Gott gefällt, den haben sie verkauft und unterdrückt, und den Armen von ein paar Schuhe wird unterschiedlich übersetzt. Entweder, ja, das sind echt von ein paar Schuhe, weil ihnen so unwertlos war, oder aber wegen ein paar Schuhen zum Teil, weil er seine Schuhe vielleicht nicht zahlen konnte oder was auch immer, haben sie ihn verkauft, wegen einer Kleinigkeit, wegen was Wenigem, was Geringem. Hier kommt einfach die Unterdrückung zum Ausdruck, die in Israel damals war. Und wo ich so den Text durchgelesen habe, dann dachte ich, ja, betrifft uns ja eigentlich nicht. Von uns verkauft niemand jemand, wir haben keine Sklaven. Und dann fiel mir ein, wie bei der DMG vor ein paar Wochen eine Missionarin berichtet hat von ihrer Arbeit, von der modernen Sklaverei. Und damit wir so tolle Kleider haben, damit wir danach unsere günstigen Lebensmittel kriegen, arbeiten woanders Kinder und Menschen für einen Hungerlohn. Und ja, ich habe keine Lösung dafür. Und doch ist mir das irgendwo in den Kopf gekommen. Wo haben wir unsere Sklaven, vielleicht ganz weit weg, die für uns rackern und arbeiten, die man für einen Hungerlohn anstellt, damit wir unser Leben genießen können? Geldgier in Israel. Und das Zweite, was Amos hier ankreidet, ist Unterdrückung, Vers 7. Weil sie selbst nach dem Erdenstaub auf den Köpfen der Geringen gierig sind und die Wehrlosen vom Weg stoßen. Der Vers wird relativ unterschiedlich auch wieder untersetzt. Mit dem Erdenstaub auf den Köpfen der Geringen. Entweder geht es auch um den Geiz, dass die Reichen, die Armen nicht einmal den Staub von ihren Ländereien, von der Ecke auf dem Kopf, den sie so an der Straße, wird man eingestaubt. Selbst den kratzen sie ihnen vom Kopf, so bildlich gesprochen, weil sie ihnen nichts gönnen. Nicht einmal der Staub, der einfach so in der Luft liegt. Oder das andere, manchmal wird es auch übersetzt, dass sie ihnen den Kopf in den Staub drücken. Auch wieder die Unterdrückung, dass sie sie reindrücken in den Dreck der Erde. Und dann sie stoßen den Wehrlosen vom Weg. Die, die sich nicht wehren können, werden vom Weg weggedrängt, in der Straßengraben, nicht auf der Gehweg, an die Seite. Sie haben keinen Wert. Unterdrückung. Ja, war im Volk Israel gang und gäbe. Und dann fährt Amos fort mit der dritten Anklage, die er erhebt. Auch in Vers 7 im zweiten Teil, weil Vater und Sohn zu derselben jungen Frau gehen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen. Sexuelle Verfehlungen. Der Sohn und der Vater haben die gleiche Hure, zu der sie gehen. Vielleicht war es, gottesdienstliche Prostitution, als in irgendwelche Tempeln. Ist alles nicht so ganz klar, aber es zeigt uns, hier war sexuelle Ausschweifung. Es wurde Gottes Wort nicht ernst genommen. Eine Frau, ein Mann, die heiraten und die haben sexuelle Gemeinschaft. Alles andere, sagt die Bibel ganz klar, ist Sünde, ist ein Gräuel vor Gott. Und Gott sagt hier, um meinen heiligen Namen zu entheiligen. Die Ehe wird im Neuen Testament als ein Bild genommen von Paulus für die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Und deshalb ist gerade diese Gemeinschaft, die sexuelle Beziehung auch zwischen Mann und Frau, was in der Bibel so hochgehalten wird. Weil es die Sünde ist, die das Bild zerstört von Jesus und der Gemeinde. Ja, und leider auch in unserer Zeit wird es auch immer mehr unter Christen normal, dass man nicht mehr treu ist, bis der Tod entscheidet. Und ich denke, jeder von uns ist hier gefordert. Mit was füllen wir unsere Gedanken? Ist Treue noch ein Thema von uns? Was schauen wir uns an unserem Handy? Was für Filme schauen wir uns an? Wo wird in unserer Gesellschaft, aber auch unter der Christenheit, in der Gemeinde, Treue nicht mehr ernst genommen? Und wenn wir solche Dinge anschauen, wo das nicht mehr normal ist, dann beeinflusst das uns. Und unsere Maßstäbe werden immer mehr verwässert, so wie hier im Volk Israel, wo Gott seinem Volk vorhalten muss. Euch ist es wurscht egal, was in meinem Wort steht. Ihr lebt euer eigenes Leben, ihr fragt nicht nach mir, wir senden es auch noch weiter hinten dann. Und dann ein viertes, das Amos oder Gott durch Amos Israel vorhält. Auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus neben dem Altar und vertrinken Wein von auferlegten Gaben im Haus ihrer Götter. Die gepfändeten Kleider, das wird in 5. Mose 24, Vers 12 und 13 beschrieben. Ich schlage es geschwind auf. Da wird gesagt, was es mit diesen gepfändeten Kleidern auf sich hat. 5. Mose 24, 12. Da hatte Gott klare Vorschriften gegeben. Da ging es um das, dass man was ins Pfandhaus bringt oder pfändet. Ich gebe dir meine Uhr und dafür gibst du mir Geld, dass ich mir Essen kaufen kann. So ungefähr war das. Oder der Mantel, die Jacke. Und dann sagt Gott hier in 5. Mose 24, ich lese Vers 12 genau, ist er aber arm, so sollst du dich mit seinem Pfand nicht schlafen legen, sondern du sollst ihm sein Pfand unbedingt wiedergeben, wenn die Sonne untergeht, damit er in seinem Gewand schlafe und dich segne. So wird dir das als Gerechtigkeit gelten vor dem Herrn, deinem Gott. Der Arme hat nichts anderes gehabt als seinen Mantel. Und der war ihm nachts auch die Decke zum Schlafen. Und deshalb hat Gott gesagt, diesen Mantel, wenn den jemand verpfändet, damit er sich was kaufen kann, musst du ihn am Abend wieder zurückgeben, damit er was hat, in dem er schlafen kann. Und hier hält Gott Israel vor, auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus neben jedem Altar. Also sie geben die Kleider nicht zurück, sondern sie nehmen die Kleider, legen sie aus in ihre Tempeln. Da halten sie drauf ihre Festmähler, da schlafen sie drauf, anstatt dem Armen wieder zurückzugeben. Und dann vertrinken sie da drauf Wein von auferlebten Gaben im Haus ihrer Götter. Zum einen der Götzendienst ihrer Götter, nicht der Herr, nicht Jahwe, nicht der Gott Israels. Das haben sie ihre eigenen Götzen gemacht. Und da machen sie ihre Festmähler auch wieder mit Geld unterdrückt und dann ihren Götzendienst getrieben, ihre Feste gefeiert, auf dem, wo Gott gesagt hat, sie sollen es wieder zurückgeben, sie sollen sich um der Arme, um die Bedürftigen annehmen. Das Volk Israel zu der Zeit, die Oberschicht, hat die Unterschicht unterdrückt, sie haben sie ausgenommen, ein gutes Leben geführt und Gottes Namen dadurch entheiligt. In den Philippinen war es so, dass wir waren mehr mit der armen Bevölkerung im Kontakt und Familie in der Gemeinde hatte einen Krankheitsfall, jemand musste ins Krankenhaus und rein kannst, aber rauskommst erst, wenn du die Rechnung bezahlt hast. Und die ist meistens teuer. Und wenn man selber kein Geld hat, dann sucht man jemanden, der einem Geld ausleiht. Und wenn man dann Geld ausleiht, irgendwo im Dorf bei jemandem, der ein bisschen mehr hat als selber gerade, was schätzt er, was da so der Zinssatz war? 12%. Aber nicht Jahreszins, Monatszins. Das war so der Standardzinssatz. Und wenn man hier von Deutschland kommt und weiß, Wucher ist verboten, dann denkt man, oh Mann, das sind 144% im Jahr. Und viele der Familien, die konnten gerade immer nur der Zins abstottern, geschweige denn ihre Schulden zurückzuzahlen. Und ich denke, das ist ähnlich, wie es hier in Israel lief. Wir denken vielleicht, ja, betrifft mich nicht. Aber lasst uns einfach ehrlich vor Gott fragen, wo ist mein Herz? Vor was lebe ich? Unterdrücke ich Menschen oder bin ich freizügig, bin ich großzügig, freigebig mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Wir hier gehören zu den paar Prozent der Weltbevölkerung, der es am besten geht. Auch denen unter uns, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht. Und wir sind herausgefordert, uns zu fragen, Herr, was möchtest du uns da damit sagen? Ich weiß nicht, was das für dich konkret bedeutet, aber ich war herausgefordert, einfach dem, was ich vorher gesagt habe, schon irgendwo bewegt mich das. Wo habe ich meine Sklaven, die weltweit für mich arbeiten, damit ich mein gutes Leben hier in Deutschland genießen kann? Und dann fährt Gott fort durch Amos und hält Volk Israel vor und zeigt ihnen auf, ihr treibt es so, so lebt ihr, aber schaut mal, was ich für euch getan habe. In Vers 6 bis 8 spricht Gott allgemein in der dritten Person und jetzt stellt er um und spricht Israel direkt an. Das heißt, nee, kommt erst später. Ich bin verrutscht. Hier spricht er nochmal über das Volk Israel. Vers 9, ich lese nochmal Vers 9 bis 11. Und doch habe ich den Amoriter vor ihnen her ausgerottet, der so hoch war wie die Zedern und so stark wie die Eichen. Ich habe oben seine Frucht und unten seine Wurzel vertilgt. Ich war es, der euch aus dem Land Ägypten heraufgebracht und euch 40 Jahre lang in der Wüste geleitet hat, damit ihr das Land der Amoriter einnehmen konntet. Und ich habe von euren Söhnen Propheten erweckt und Nasiräer von euren jungen Männern. Oder ist es etwa nicht so, ihr Kinder Israel, spricht der Herr? Jetzt spricht Gott, ich habe den Amoriter vor euch ausgerottet. Und in der Elberfelder ist das Ich kursiv geschrieben. Ich habe mich da schlau gemacht. Das heißt, dass es im Hebräischen das betont ist. Es ist wie unterstrichen. Ich, Gott, der Herr, der euch erwählt hat. Ich habe den Amoriter vor euch ausgerottet. Amoriter waren ein Volk, das Israel zur Zeit vom Auszug aus Ägypten eingenommen hat. Die haben sich ihnen in den Weg gestellt und Gott hat Israel dieses Land gegeben. Manche Ausleger denken auch, dass Amoriter hier für die ganze Bevölkerung vom Land Kanaan steht. Wir wissen, dass es dort Riesen gab, großgewachsene Menschen. Und als die Kundschafter das Land ausgekundschaftet hatten, haben sie gesagt, befestigte Städte, starke Riesen, keine Chance. Wir können das Land nie einnehmen. Und so sagt Gott hier, ich habe ihn ausgerottet vor euch her. Sie waren wie die Zedern, so hoch und so stark wie die Eichen. Aber ich habe oben die Frucht, also den Baum weggenommen und die Wurzel aus dem Erdreich hat Gott vertilgt. Er hat Israel sein Land geschenkt, er hat sie reingebracht. Und ich musste daran denken, was Gott für uns getan hat. Er hat unseren Feind vertilgt, den Teufel, indem er am Kreuz ihn besiegt hat, indem er auferstanden ist. Unser Feind ist auch besiegt. Das gilt für uns. Er hat nicht einen Amoriter oder jemand ausgerottet, aber Gott hat den Teufel besiegt, unseren Erzfeind. Und er hat keine Macht mehr. Er kann uns nicht mehr bestimmen, wenn wir uns ganz auf Jesus verlassen. Und dann fährt er weiter hier. Ich war es, der euch aus dem Land Ägypten heraufgebracht und euch 40 Jahre lang in der Wüste geleitet hat, damit ihr das Land der Amoriter einnehmen konntet. Und jetzt wird es persönlich. Bisher hat Gott über die gesprochen, die Israeliten. Jetzt sagt er, ich habe euch 40 Jahre geleitet, habe euch geführt, habe euch rausgebracht aus Ägypten, habe euch in das neue Land gebracht. Und das ist ein Bild auch für uns. Gott hat uns rausgebracht aus dem Machtbereich der Finsternis, aus der Macht Satans, hat uns versetzt in das Reich des Lichts, hat uns zu seiner Gemeinde gemacht, zu seinen Kindern gemacht, er hat uns erlöst, hat uns frei gemacht. Und dann fährt er weiter hier, der Amos, Vers 11, ich habe von euren Söhnen Propheten erweckt und Nasiräer von euren jungen Männern. Oder ist es etwa nicht so, ihr Kinder Israel, spricht der Herr. Widerspricht er sie ganz direkt an und sagt, ich habe von euren Söhnen Propheten und Nasiräer erweckt. Propheten sind Menschen, die Gottes Willen in eine Situation reinsprechen. Zum Teil auch die Zukunft voraussagen, dem Volk sagen, was in der Zukunft passiert. So hat Gott seinem Volk Propheten geschenkt. Und dann hat er ihnen Nasiräer geschenkt. Nasiräer waren gottgeweihte Menschen und in 4. Mose 6, Vers 2 und 3 wird uns beschrieben, was die Nasiräer, was es mit denen auf sich hat. 4. Mose 6, Vers 2, da wird über die Nasiräer gesagt, die geloben, dass sie sich Gott weihen und so soll er sich von Wein und starkem Getränk enthalten. Essig von Wein und Essig von starkem Getränk soll er nicht trinken. Er soll auch keinen Traubensaft trinken und darf weder frische noch getrocknete Trauben essen. Solange seine Weihe währt, soll er nichts essen, was vom Weinstock gewonnen wird, weder Korn noch Haut. Und dann fährt der Abschnitt weiter, es gibt noch mehr Regeln für den Nasiräer, aber es waren Menschen, die sich Gott ganz hingegeben haben, die gesagt haben, ich möchte ganz für Gott leben. Und es soll sich zeigen, die durften dann ihre Haare auch nicht schneiden, sie mussten heilig leben, sie waren heilig für Gott. Und so hat Gott seinem Volk Vorbilder gegeben. Menschen, denen sie nachleben konnten, die so gelebt haben, wie es Gott ehrt. Und was hat Israel gemacht? Vers 12. Ihr aber habt den Nazirern Wein zu trinken gegeben. Also genau das, was Gott gesagt hat, sollen sie nicht. Sie sollen keinen Wein trinken, sie sollen nichts vom Traubenstock essen. Israel zu der Zeit, sie haben die Nazirer dazu verführt, vielleicht gezwungen zu sündigen. Und wenn man da in 4. Mose weiterliest, sagt Gott, wenn ein Nazirer eins von den Vorgaben übertritt, dann muss er Buße tun, muss Opfer bringen, muss sein Haupt scheren und dann fängt die Zeit, die er geschworen hat, als Nazirer zu leben, wieder bei Null an. Er muss das dann nochmal alles durchmachen. Und hier haben wir das Volk Israel gesagt, juckt uns alles nicht, wir verführen die, die sollen auch mal richtig mitmachen bei uns, wir geben ihnen das, was sie nicht dürfen. Und dann haben sie gesagt, den Propheten geboten und gesagt, ihr sollt nicht weissagen. Wir wollen Gottes Ratschluss nicht hören. Wir wollen leben, wie es uns passt. Und später hören wir es auch. Am Amos haben sie gesagt, sei ruhig, geh heim nach Juda. Wir wollen dich nicht hören. Gott hat uns erkauft, erwählt, geheiligt, rausgenommen. Er hat uns Menschen gegeben, die uns ein Vorbild sind. Wie gehen wir damit um, wenn jemand wirklich mit Gott leben will? Ich habe es schon erlebt, dann wird gesagt, ah, das ist so ein super Frommer. Der meint es halt besonders ernst, weil er irgendwas nicht mitmacht. Oder weil er es vielleicht ein bisschen enger nimmt, wie ich es nehme. Oder lassen wir uns anspornen von Leuten und uns selber hinterfragen, Herr, was möchtest du von mir? Wie kann ich als heiliger Mensch leben? Wir sind geheiligt und Gott möchte, dass wir heilig leben. Dass wir uns herausfordern lassen von seinem Wort und uns fragen, Herr, wie sieht es für mich aus? Und die Propheten, verbieten wir ihnen den Mund. Wenn uns Gottes Wort trifft, lassen wir uns treffen oder stehen wir dagegen auf, sagen, nee, wenn der predigt, gehe ich nicht mehr in Gottesdienst. Oder, ja. Gott fordert uns hier raus und fragt uns ganz persönlich an, wo ist dein Herz? Wie möchtest du leben? Was ist dir wichtig? Wir können auch ganz anders die Propheten unterbinden, indem wir Gottes Wort nur sonntagmorgens im Gottesdienst hören und die restlichen 6 Tage uns stumm stellen vor Gott. Haben wir Zeiten, wo wir auf die Propheten, auf Gottes Wort, auf die Bibel hören? Es ist so entscheidend, dass jeder von uns täglich, regelmäßig Gottes Wort liest, sich damit beschäftigt. Es ist zu wenig, wenn man nur sonntags kurz mal Gottes Wort hört. Ich möchte euch das einfach ans Herz legen, weil ja, das, ich finde, immer wieder am Kampf ist, sich die Zeit dazu zu nehmen. Gerade auch Mütter mit kleinen Kindern, ich weiß, das ist Herausforderung. Da kann man nicht Zeit jeden Tag 2 Stunden der Bibel studieren oder so. Aber wenn es nur kurz ist, auf Gottes Wort hören, zu beten, Gemeinschaft, zu fragen, ha, was willst du, was ist heute dran, was möchtest du in meinem Leben heute tun? Mach mich bereit, auf dich zu hören. Jetzt habe ich hier einen Vers notiert und weiß nicht mehr wieso. Jetzt muss ich geschwind gucken. ich verrate es euch gleich. Genau, Johannes 14, 21. Und zwar sagt da Jesus was aus über unsere Beziehung zu ihm. Wie es positive Seite in unserem Text ist ja.